Dann begrüße ich unseren Kollegen von Radio Azadi. Hallo, kommt hier aus der hintersten Ecke. Sollen wir einen Platz tauschen?
Nee, ist gut.
Ja?
Ich schaue nur gerade auf dem Handy, weil so viel los ist, was Organisierung, Widerstand angeht, Meldungen angeht, ist echt viel los.
Zu Rojava.
Zu Nordsyrien, Rojava. Ja, wir erleben da historische Tagestunden, wo der Ausgang noch nicht eindeutig ist oder die Richtung noch nicht eindeutig ist. Wir wissen nicht, in welche Richtung das geht. Ein paar wichtige Ereignisse sind seit gestern passiert.
Fangen wir nochmal an. Die Ereignisse überschlagen sich, das hören wir bei dir jetzt auch raus. Und genau deswegen gehen wir vielleicht in einzelnen Schritten auch vor. In der vergangenen Woche hat die türkische Armee die Grenze zu Nordsyrien, zu Rojava, überschritten. Es gibt gestern Abend eine Zahl 130.000 Menschen, die auf der Flucht sind. Es gibt über 200 Tote und darunter der überwiegende Teil aus der Zivilbevölkerung. Und diese so getöteten Menschen werden von der Propaganda der türkischen Regierung als Terroristen bezeichnet. Das ist so der Stand bis gestern Abend. Es gibt sehr starke Proteste weltweit. Hier in Hamburg haben wir am Sonnabend eine große Demonstration mit vielleicht 6.000 Menschen erlebt. Eine Demonstration, die aus zwei Teilen bestand. Zunächst gab es eine Demonstration, die mit über 1.000 Menschen vom Emil Kalebach anlässlich des Anschlages, des nationalsozialistischen Anschlages auf die jüdische Gemeinde, auf die Menschen dort in Halle stattgefunden hat und protestiert hat. Sehr still, sehr ruhig, sehr beeindruckt davon, dass es jetzt Realität ist, was so lange zu befürchten stand und was sich in vielen einzelnen Morden und Übergriffen über Jahre auch schon angedeutet hat. Jetzt ist die Ebene erreicht, die mit Breivik, mit dem Münchner Attentat, mit der Christchurch und Pittsburgh Serie, kann man schon fast sagen, auch in Deutschland Fuß gefasst hat. Fuß gefasst ist vielleicht auch gar kein richtiges Wort, sondern aus dem Schatten in die Realität übergetreten ist. Dazu kommen wir nachher in der Sendung noch ein bisschen. Seit gestern Abend, sagst du, überschlagen sich die Nachrichten. Ein paar davon habe ich auch wahrgenommen. Aber vielleicht schilderst du einfach, was du jetzt so gehört, gesehen, gelesen, mitgeteilt bekommen hast.
Ja, wie du schon eingeleitet hast, gibt es seit dem 9. Oktober diese Angriffe. Man muss sagen, ja, vielleicht gehen wir zurück ein wenig. Die USA, es wird ja weltweit von dem Verrat an den nordsyrischen Kräften, den Kurdinnen und ihren Verbündeten gesprochen. Das hat die Möglichkeit der Türkei zum Einmarsch gegeben. Das hat sie auch unternommen unter in Bedingungen der totalen Kontrolle innerhalb des Landes, sowohl was die Öffentlichkeit, die Medien angeht, als auch der nationalistischen, ultranationalistischen, faschistischen Mobilisierung. Erdogan hat das bis jetzt geschafft, seine innenpolitischen Ziele zu erreichen, nämlich die Annäherungsversuche zwischen der pro-kurdischen HDP und der kemalistischen GHP und anderen demokratisch gewählten versuchen, einen Keil zwischen ihnen zu treiben. Jetzt hat er, genau, alle Parteien, bis auf die HDP, haben auf jeden Fall diesen Angriff unterstützt. Eine große faschistische Stimmung, in der Öffentlichkeit, im Medialen zumindest. Es kommen zum Beispiel Bilder aus Ahmet, aus Diyarbakır, aus Cizre, wo die kurdische Bevölkerung zusammen mit der HDP versucht, eine Presseerklärung zu geben, dass sie gegen den Krieg sind. Sie sind umstellt und werden in ihre Gebäude mit Hunderten von Polizisten gedrängt. Es gibt in allen Teilen Kurdistans eine Mobilisierung gegen den Einmarsch der Türkei, weil es eindeutig ist aus diversen Perspektiven, dass es die Absichten der Türkei eine ethnische Säuberung ist, ein Bevölkerungsaustausch. Es geht um historische Gebiete der dortigen Bevölkerung. Und gestern und in dieser schlimmen Situation, wo die Kurden einer hochgerüsteten NATO-Armee gegenüberstehen mit Kampfjets von oben. Also ich weiß nicht, wer sich mit Waffen auskennt. Ich kenne nur so aus Bildern, wie effektiv und effizient diese Waffen geworden sind. Also leicht bewaffnet hat man keine Chance gegen so eine Armee. Und mit der internationalen Duldung dieser Vorgehensweise waren die Kurden und die restlichen nordsyrischen Kräfte einer solchen Situation ausgesetzt. Und gestern gab es einen Anschlag auf einen Konvoi von Zivilisten, die auf dem Weg waren nach Serikanien, ich weiß nicht, wie der arabische Ort heißt. Ursprünglich heißt er Serikanien auf jeden Fall. Der wurde irgendwann mal arabisiert mit arabischen Namen, aber ich kenne den nicht. Und dabei kamen gestern 11 Menschen ums Leben, darunter auch 2 Journalisten bis jetzt, 2 kurdische Journalisten. Und dann gab es plötzlich, hat der Generalkommandant, sag ich mal, der syrisch-demokratischen Kräfte, Mazlum Kobani, mitgeteilt, dass sie, ich zitiere mal sinngemäß, wenn wir vor der Entscheidung stehen, uns zwischen einem Genozid oder einer Möglichkeit zu entscheiden, dann entscheiden wir uns für das Leben unseres Volkes. Also wir entscheiden uns für das Leben der Bevölkerung. Und deswegen gab es von der nordsyrischen Administration, Verwaltung, die Erklärung, dass die syrische Armee, dass eine Vereinbarung getroffen worden ist. Das wurde heute wieder relativiert. Ich weiß nicht, ich will jetzt keine, aber nur was offiziell vermittelt wurde, möchte ich hier weitergeben. Da hat man mitgeteilt, dass man eine Vereinbarung getroffen hat mit der syrischen Armee und die syrische Armee käme, um die Grenzen zu schützen. Und es heißt, dass die Städte, das ist ein Thema, worauf wir ganz Wichtiges eingehen müssen, dass die politischen Errungenschaften in Nordsyrien jenseits, also von irgendwie Etablierung eines Kurdenstaates oder so, darum geht es nicht. Es geht um die politischen Errungenschaften der multiethnischen Selbstverwaltung, der zentralen Selbstverwaltung, dass die geschützt werden, auch von Assad, also auch gegen Assad geschützt werden, wenn da jetzt eine Vereinbarung oder gegen Putin geschützt werden. Das sind so die Entwicklungen, wenn diese Vereinbarung hält und ernst zu nehmen ist und die syrische Armee und die SDF gemeinsam gegen die türkischen und islamistischen Versuche auf jeden Fall Nordsyrien einzunehmen, gemeinsam vorgehen wollen. Das ist dann die zweite Frage, inwiefern jetzt die Kurden in dieser schwierigen Lage auch in der Lage sein werden, ihre politischen Errungenschaften zu beschützen. Jetzt gibt es eine aus Europa, also die EU hat sich nicht auf ein EU-weites, das hätte eine Maßnahme werden können, wo sich die EU-Politik vielleicht hätte etablieren können. Das wurde, glaube ich, von Großbritannien und Kroatien blockiert, ein EU-weites Waffenembargo gegen die Türkei zu beschließen. Es gibt ernsthafte Kritiken, die, also, vielleicht hast du gestern meine Sendung gehört, aber ich muss sagen, im Gegensatz dann später nach der Sendung ab nachts hat sich die Lage ein bisschen verändert. Ich glaube, die Türkei, ich hoffe, die Türkei hat sich ein bisschen überschätzt, ein bisschen unterschätzt, sich zu sehr auf ihrem Film, dass die Kurden Terroristen sind und dass man mit dem Spiel die kurdische Frage auf Terrorproblem reduzieren kann, dass er das verspielt hat. Es gibt, ja, erstmal das, wo es geht jetzt, wichtig ist, dass wir den Widerstand, die Solidarität, den Protest gegen die Verbrechen der Türkei gegen Nordsyrien hier auf die Straße bringen, weiterhin auf die Straße bringen. Heute finden wieder Demonstrationen statt. Ich glaube, in den nächsten Stunden, also in den nächsten Tagen, werden wichtige Entwicklungen stattfinden und wir dürfen auf der Straße den Druck nicht verringern, um die internationale Staatenpolitik im Schach zu halten bei ihrem Schachspiel. Sagen wir es so. Und dass wir die Errungenschaften schützen können. Die kurdische Frauenbewegung Kongres Dar, ich war in Nordsyrien 6 Monate. Sie ist eigentlich die Kraft in Nordsyrien, die eigentliche Kraft, was die Öffentlichkeit angeht, was die Organisierung der Gesellschaft angeht. Das ist die Frauenbewegung, die gehen Haushalte für Haushalte. Seit 5, 6 Jahren haben sie die Bevölkerung einfach mobilisiert und ein Bewusstsein geschaffen. Ich habe vorhin auf Twitter ein Video gesehen von einer kurdischen Frau, die da in die Kamera gesprochen hat. Sieht aus wie eine Bäuerin. Ist sie wahrscheinlich auch eine Bäuerin? Sie war vielleicht 3, 4 Jahre oder maximal auf der Schule, aber was für eine politische Analyse sie da abgelegt hat. Mein Gott, das ist irgendwie, da würde ich viele Linke hier in Deutschland auf jeden Fall mal sie hören lassen. So. Und das ist die Kraft, die Errungenschaft der kurdischen Frauenbewegung gewesen die letzten Jahre. Und die hat erklärt, dass sie diese Frauenrevolution nicht aufgeben werden. Das sind die politischen Errungenschaften, die ich meine auch, dass sie das nicht aufgeben werden und die Welt solidarisch rufen gegen das patriarchale, nationalistische, faschistische Denke und Ideologien vorgehen, heute in der Person und Partei von Erdogan und AKP.
Ja, das ist eine umfassende Zusammenstellung sozusagen gewesen zu dem Stand jetzt. Und klar, ich weiß gar nicht, ob wir da so ins Detail gehen sollen. Vielleicht fangen wir wirklich damit an, heute Abend um 18 Uhr, Montagabend um 18 Uhr. Und ich vermute mal, die nächsten Tage genauso wird es vom Hachmannplatz wieder eine Demonstration geben. Ich selber war gestern bei der Demonstration, gestern am Sonntag nicht dabei. Du warst auch nicht
Ich war hier
dabei.
am Senden, genau.
Genau. Weißt du, ob diese Demonstration erfolgreich durchgeführt worden ist, gestern Abend?
Ja, ich denke schon. Also ich habe jetzt
Ja.
keine, ich bin da mit vielen Menschen vernetzt. So, ich habe jetzt keine negativen oder so, also nichts gehört. So, ich glaube, die ist normal verlaufen. Und ich erlebe derzeit eine starke Vernetzung, Bündelung von Kräften hier in Hamburg auf der Stadtebene. Und ich glaube, das ist global so oder europaweit, bundesweit so. Die auf jeden Fall viele diverse linke Genossinnen, Genossen, Gruppen und es streckt sich immer weiter aus, werden sich immer mehr einig über die Position, über die Haltung. Und es ist eine sehr gute Sache, die auf jeden Fall fortgeführt werden muss. Und auch mit Blick auf die Zukunft, du hast das Thema Rassismus angesprochen, Antisemitismus angesprochen. Hier unten beim Eingang steht, ob Rojava oder Halle, gemeint sind wir alle. Diese Attacken von Faschisten gibt es derzeit überall auf der Welt. Und ich glaube auch mit Blick auf das gemeinsame Leben hier, auf den sozialen Frieden und allem, sagen wir mal so, einer pluralen Gesellschaft. So, ist es wichtig, ist diese Arbeit, Zusammenarbeit sehr wichtig und dieses Bündnis zusammen, ich sehe das nicht nur als Bündnis, sondern als eine, ja, eine Einheit in Vielheit auf jeden Fall. Das ist so die Perspektive. Heute um 18 Uhr nochmal eine Demonstration und ich bitte alle, supportet die Demonstration, Aktionen, wie ihr könnt.
Ja, es tritt jetzt sozusagen auf eine andere Ebene, was 2015 formuliert worden war, nämlich in Rojava wird vergleichbar zu Spanien in den 30er Jahren der Kampf gegen den europäischen Faschismus gewonnen oder verloren.
Ja, wenn wir die Hist ja, ich, das ist jetzt ein anderes Thema, was wir aufmachen würden, aber ich will nur kurz bestätigen, wenn wir historisch also den Begriff und die historische, das historische Phänomen Faschismus, keine Ahnung, verfolgen, zurückverfolgen, dann kann man schon sagen, europäisch, aber das ist ein globales Phänomen, der überall in bestimmten Mechanismen von Macht und Gewalt und Herrschaft immer auftreten kann. So, ne?
Ja,
Ich möchte ihn jetzt nicht auf Europa reduzieren, weil wir es auch erleben, dass es hier im Mittleren Osten ohne Probleme. Aber besonders der türkische Faschismus hat auf jeden Fall seine historische Quelle hier von den Jungtürken aus Europa, die sehr stark von den Konzepten und Ideologien des deutschen, französischen Nationalismus und der Rasse und so weiter beeinflusst worden.
Ja, vielen Dank für diese Ergänzung. Selbstverständlich sollte das kein eurozentrischer Blick jetzt sein,
Ja.
aber es ist das konkrete geografische Kampffeld, in dem ich mich halt hier jetzt bewege und deswegen gleich noch einen obendrauf sozusagen. In Ungarn hat es Kommunalwahlen gegeben. Keine Ahnung, ob in dieser Hektik, also mir ist das jedenfalls heute nochmal über den Weg gelaufen. Auch zum ersten Mal, dass es wohl Vorstand und dass da Hoffnung besteht, war mir überhaupt nicht klar. Und bei diesen Kommunalwahlen hat etwas gegriffen, was die ungarische Philosophin Agnes Heller vor 5, 6 Jahren eingefordert hat, nämlich der Zusammenschluss aller gegen den Faschismus stehenden Kräfte, auch hinsichtlich von Wahlen. Tatsächlich sind in Ungarn, in vielen Regionen und Städten, auch in Budapest, die Kräfte, die gegen Orbán stehen, erfolgreich gewesen. Das war ein kleines Lichtzeichen heute Mittag, als ich das in den Nachrichten gehört habe. Und noch mehr auch die Form, in der das stattgefunden hat. Man hatte sich nämlich im Vorfeld alles mir gar nicht bekannt gewesen. In kollektiven Versammlungen der unterschiedlichen links- und demokratischen Kräfte auf gemeinsame Kandidaturen verständigt und hat damit etwas geschaffen, was so einen Unterbau darstellt für etwas, was vielleicht dann auch lang- oder längerfristig, mittelfristig dann auch der Orbán-Regierung zum Abschied gereichen wird. Nur so mal kurz eingesponnen. Und
Ja, eine sehr, sehr
gleichzeitig,
positive Entwicklung, eine unterstützenswerte
ja,
Entwicklung auf jeden Fall.
gleichzeitig muss man sagen, dass es gestern oder vorgestern in den USA einen faschistischen Mord an einem Antifaschisten gegeben hat. Auch
Den
das,
Feigermord auch.
ja. Auch das findet eben zeitgleich tatsächlich an vielen Stellen der Welt halt auch statt, ne?
Ja.
Aber zurück jetzt zu Rojava.
Ja.
Kleiner Blick auf deinen Nachrichtenchannel. Gibt's etwas, was noch hinzukommt gerade? Sonst würde ich.
Moment. So. Ja, ach so, es gibt die türkische, es heißt, die türkische Armee hat einen Angriff auf Membiç gestartet. Es ist, die Kämpfe gingen seit gestern und gehen heute noch weiter. Also zwischen den islamistischen Kräften und syrisch-demokratischen Kräften und dass die syrische Armee in gewisse Städte in Nordsyrien platziert worden ist. Andererseits heißt es, die zwei sehr umkämpften Städte in den letzten Tagen seien nicht Teil der Vereinbarung. Es sind sehr unterschiedliche Nachrichten. Und ja, wichtig ist aber, dass die Kämpfe noch weitergehen und dass die Entscheidung auf jeden Fall, die türkische Aggression auch von Erdogan noch nicht zurückgedrängt werden konnte. Und ich denke, es ist noch keine internationale oder keine nennenswerte internationale Einigung auch darüber noch nicht. Vorhin kam ein Artikel vom Tagesspiegel, der überraschend im Gegensatz zu vielen anderen Artikeln, aber im Tagesspiegel weiß ich, dass das der Bundesregierung nahesteht, also sehr eng verbunden ist mit dem Kanzleramt oder so. Ich kann mir jetzt nicht wiedergeben, was da stand, aber es war wieder kein guter Journalismus, kein guter Diskurs, der wieder da aufgemacht wurde, auf jeden Fall. So, ja. Deswegen, wie ich schon vorhin gesagt, bleibt wach. Genau, und geht auf die Straße.
Ja. Ich will nochmal auf diese Meldung des Tages zurückkommen, nämlich dass syrische Truppen nach einer Vereinbarung mit den Selbstverwaltungsorganen in Rojava vorrücken an die türkische Grenze. Du hast eben schon gesagt, nicht unmittelbar direkt in Kampfhandlungen verwickelt bis zum jetzigen Zeitpunkt, aber damit ja auch ein Zeichen setzen. Ein Zeichen, was auch bedeuten kann, dass dieser Krieg sich enorm ausweiten kann, davon auch nicht übersehen. Was aber gewollt ist, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Damit verbunden, wie du jetzt hier gerade auch dargelegt hast, der Schutz der politischen Struktur, der politischen Ziele, der politischen Selbstverwaltung.
Also die kurdische Seite, die nordsyrische Seite, man reduziert es zwar auf kurdische Seite, aber das sind auch echt nicht unwichtige Akteure, die da an diesem Modell partizipieren. Das sind Araberinnen, die dort leben, das sind Assyrerinnen, Suryoye, alle anderen Minderheiten sind auch in der Verwaltung. Die Christlichen, es gibt auch andere Christen, die auf der Assad-Seite stehen, so auf der anderen Seite gibt es auch, aber auf der nordsyrischen Rojava-Seite gibt es auch sehr viele Christen, die da mitmachen auf jeden Fall. Und was wollte ich sagen? Eigentlich?
Dass es ein Bündnis auch unterschiedlicher, nicht nur kurdischer Kräfte ist, die Verwaltung, Selbstverwaltung in Rojava organisieren. Und wir sprachen gerade darum,
die politischen Errungenschaften zu schützen.
Genau.
Ja, die Seite, die Rojava-Seite, ich sag mal Rojava-Seite, genau. Mhm. Die Rojava-Seite hat von Anfang an immer verlautbart, dass sie keine neuen Grenzen oder keinen neuen Staat gründen wollen und dass sie sich als Teil Gesamtsyriens betrachten. Aber sie stehen für ein zukünftiges Syrien, das dezentralisiert ist, das föderalisiert ist und das und haben es stets vermeiden können, gegen Assad Krieg zu führen. Bei der Revolution hat sie dafür gesorgt, als sie alle staatlichen Gebäude und so weiter eingenommen hat und die syrischen Soldaten und Beamten konnten ohne irgendwie festgenommen oder getötet zu werden, ins Landesinnere transportiert werden oder dahin gebracht werden. Also es gab hier und da einzelne Kämpfe, hier und da wieder mal in Kamischlo Kämpfe, aber so, man hat im Großen und Ganzen, beide Seiten haben es vermieden, gegeneinander zu kämpfen. Ich habe vor 2 Jahren gesagt, das ist meine Idealvorstellung, dass am Ende oder am Anfang eines politischen Prozesses die staatliche Seite um was auch immer, jetzt ist leider Assad geblieben, die staatliche Seite auf der einen Seite, um die syrische Regierung, muss man auch nach internationalem Recht so sagen, und dass die Opposition um Rojava übrig bleibt, weil die Rest ist auch so gekommen, die restliche Opposition ist gerade nur noch Handlanger und Plünderer türkischer Interessen. Das ist keine Opposition mehr, das sind einfach nur noch Dschihadisten, Barbaren oder was weiß ich. Dass diese Opposition, die ist jetzt mit allen islamistischen Oppositionskräften besiegt worden sind sozusagen, und dass diese beiden Seiten in der Vermittlung einer globalen Macht über die Zukunft verhandeln. So, wir sind jetzt an einem entscheidenden Punkt, wo das zustande kommen könnte, aber es ist noch nicht so weit und dafür müssen wir arbeiten.
Unsere Arbeit besteht darin, Öffentlichkeitsarbeit und eben auch so ein bisschen genauer einzusteigen und eben nicht einzuschwenken in den deutschen Mainstream, der so ein bisschen versucht zu relativieren und runterzufahren und die Aufmerksamkeit bestenfalls, wenn deutsche Interessen bedroht sind, darauf zu lenken. Bestenfalls.